Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 117. So verging die Zeit in völliger Schweigsamkeit. Die Räder malten im tiefen Sande und zuweilen ließ sich ein kurzer Zuruf des Kutschers hören. Es war dem Grafen nicht ganz geheuer, aber die im Wagen herrschende Stille, verbunden mit dem eintönigen Geräusche der Bewegung, übte eine einschläfernde Wirkung auf ihn aus. Er fasste sein Köfferchen mit den Händen, drückte es an sich und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, war es hell geworden. Sein erster Blick galt natürlich dem Manne, welcher ihm gegenüber saß. Er konnte von demselben nichts erkennen als ein paar Stiefel, eine Reisemütze und einen weiten Mantel, welcher hoch emporgezogen war. Ganz oben, zwischen Mütze und Kragen, blickten zwei dunkle Augen hervor. Sobald aber der Inhaber dieser Augen jetzt bemerkte, dass der Graf seinen Schlummer unterbrochen habe, ließ er den Mantel herab und gab ein aristokratisch feines Gesicht zu sehen, welches von einem dichten, dunklen Vollbarte eingerahmt wurde. Raillon kam es vor, als ob er dieses Gesicht bereits einmal gesehen habe, aber er konnte sich nicht entsinnen, wo und wann dies geschehen sein solle. Jetzt zog der andere ein Etui hervor und steckte sich, ohne um Erlaubnis zu fragen, eine Zigarre an. Dann ließ er das kleine Wagenfenster herab und blickte hinaus, um zu sehen, wie weit man gekommen sei. Als er nach einer kurzen Weile den Kopf zurückzog, warf er einen halb höhnischen, halb feindseligen Blick auf den Grafen und sagte: »So, mein Herr, der Sie ein Graf sein wollen, jetzt können wir unser Gespräch fortsetzen. Vorher war es dunkel und ich liebe es, demjenigen, der mich fordert, in das Gesicht zu sehen.« »Ich ebenso.«
»Das bezweifle ich. Sie haben nur Mut, im Dunkeln zu intrigieren. Sie sind ein Schuft, ein Schurke, ein Lump, bei dessen Anblick es einem ist, als ob man eine hässliche Spinne entdecke. Ich sage Ihnen das aufrichtig in das Gesicht, bin aber überzeugt, dass Sie mich nicht zur Rechenschaft ziehen, sondern vor mir ausreißen werden.«
Das Gesicht des Grafen war todesbleich geworden. Er ballte beide Fäuste und antwortete: »Hehlte ich nicht meine bereits ausgesprochene Meinung, nämlich, dass Sie unzurechnungsfähig sind, für die richtige, so sollten Sie erfahren, welche Antwort ich auf solche Worte gebe.«
»Bah! Natürlich werden Sie diese Meinung aufrechterhalten, damit Sie einen Grund haben, sich zurückzuziehen. Aber ich lasse Ihnen die Flucht nicht gelingen. Dass Sie den besten Platz im Wagen beanspruchten, beweist, dass Sie weder Lebenserfahrung noch Höflichkeit besitzen. Dass Sie mich forderten, weil ich meinen Sitz behielt, brächte einen jeden anderen nur mich nicht auf den sehr berechtigten Gedanken, dass Sie entsprungene Irrenhäusler sind. Ich hätte Ihnen die Ohrfeige, welche ich Ihnen anbot, nicht nur angedroht, sondern auch wirklich gegeben, aber ich habe es nicht getan aus Rücksicht auf den unglücklichen Umstand, dass Sie leider mein Verwandter sind.«
Der Graf machte eine Bewegung der Überraschung. »Ich, Ihr Verwandter?« fragte er.
»Sie träumen.« »Ich bin vielmehr sehr wach. Sie sind doch jedenfalls der brillante Graf Jules Raillon, nicht?«
»Teufel, woher wissen Sie das?«
»Mein lieber, lieber Cousin, fragen Sie doch nicht so dumm.«
»Gerade weil ich Sie so genau kenne, weiß ich auch, was Ihre Forderung, Ihr Verlangen nach Satisfaktion zu bedeuten hat. Sobald ich mich bereit zeige, mich mit Ihnen zu schlagen, werden Sie hier durch das Fenster springen und querfeld einlaufen, so lange, bis der Postwagen nicht mehr zu sehen ist. Ich werde Sie vom Gegenteile überzeugen, fordere aber vorher eine Erklärung, welcher Umstand Ihnen die Erlaubnis gibt, mich Ihren Verwandten zu nennen.«
»Ah, sollten Sie mich in der Tat nicht erkennen?«
»Ich bin ganz ahnungslos. Nun, Sie sahen mich zum ersten Male bei einer Gelegenheit, die Veranlassung gab, vor einem Duell davonzulaufen. Sie wurden von Gebhard von Königsau gefordert und gaben sich Mühe, schleunigst zu verschwinden. Jetzt begann der Graf zu ahnen. »Teufel«, rief er, »Sie sind doch nicht etwa...«
»Nun, wer?«
»Graf Kunz von Goldberg?«
»Der Gemahl Ihrer schönen Cousine Hedwig?«
»Ja.«
»Natürlich bin ich es, mein lieber, lieber verehrtester Cousin. Ich bin sehr verwundert, Sie hier zu sehen. Bevor ich Sie aber frage, welchem freundlichen Umstande ich das Glück, Ihnen im Postwagen zu begegnen, verdanke, wollen wir unsere Satisfaktionsangelegenheit in Ordnung bringen. Schwager Königsau wohnt gar nicht weit von hier, und so bietet sich die beste Gelegenheit, seine damalige Forderung zum Austrag zu bringen. Vorher aber werde ich so höflich sein, Ihnen die verlangte Genugtuung zu geben. Blicken Sie hinaus. Sehen Sie den Wald davon, jenseits des Dorfes?« »Ja«, stieß der Graf hervor. »Nun, dort liegt ein Forsthaus, an welchem wir vorüberkommen. Ich kenne den Förster, er hat prächtige Waffen und wird uns gern zwei gute Pistolen zur Verfügung stellen. Dann gehen wir in den Wald, aus welchem, darauf gebe ich Ihnen mein Wort, nur einer lebendig zurückkehrt. Und dieser eine werde ich sein. Einverstanden?« Er sah den Graf mit Augen an, aus welchen dieser nicht recht klug werden konnte. »Natürlich bin ich einverstanden«, antwortete Rallion, »und ich glaube, besser zu wissen, wer der eine ist, welcher lebendig aus dem Walde zurückkehrt.« »Oh, was das betrifft, so bin ich vollständig überzeugt, dass der, welchen Sie meinen, den Wald gar nicht erreichen wird.«
»Das wird sich finden.« Damit war die Diskussion beendet. Der Postwagen rollte nach kurzer Zeit in das Dorf und hielt vor dem Wirtshause, um die dort liegenden Briefschaften aufzunehmen.
10 Minuten Zeit, meine Herren«, meldete der Postillion.
Rallion stieg aus und trat mit seinem Köfferchen in das Haus. Goldberg folgte ihm langsam. Um seine Lippen spielte ein eigentümliches Lächeln. Als er die Gaststube erreichte, war dieselbe leer. Nur der Wirt befand sich da.
»Ist kein Passagier hier eingetreten?« fragte Goldberg. »Nein, mein Herr.«
Goldberg begab sich in den Hof und dann in den Garten. Dort fand er einen Knecht, welcher mit dem Spaten arbeitete.
»War ein Fremder hier im Garten?« erkundigte er sich.
»Ja«, lautete die Antwort.
»Wohin ist er?«
»Durch die Pforte ins Freie.«
Goldberg trat zur Pforte, und er kam gerade noch zur rechten Zeit, die Gestalt des flüchtigen Franzosen hinter einem Gebüsch verschwinden zu sehen. Er lachte heimlich vor sich hin und kehrte in die Stube zurück. Es war mehr als eine halbe Stunde vergangen, als der Knecht Schritte hörte. Er blickte sich um und sah den Fremden, welcher durch die Pforte zurückkehrte, und schüttelte den Kopf. Rallion aber schritt stracks nach dem Gastzimmer, in welchem der Wirt saß, seine Pfeife rauchend. Als dieser den Eintretenden erblickte, sagte er,
»Sapperlot, sind Sie nicht vorhin mit der Post gekommen?«
»Ja.«
»Der Postillon hat Sie gesucht.«
»Warum?« fragte Rallion unbefangen.
»Nun, weil er nicht länger warten konnte.«
»Nicht länger warten?« klang es erstaunt. »Ich will doch nicht hoffen, dass die Post fort ist.«
»Bereits seit 20 Minuten.«
»Donnerwetter, der Postillon sagte ja, dass er 50 Minuten hier zu warten habe.«
»Da haben Sie gewaltig verkehrte Ohren gehabt. Hier wird 10 Minuten gehalten, keine Sekunde länger.«
»Er sagte 50. Ich werde mich beschweren.«
»Versuchen Sie es. Es wird Ihnen nichts helfen. Übrigens meinte der andere Passagier, dass wir Sie nicht zu suchen brauchten.«
»Ah, wieso?«
»Das weiß ich nicht. Wohin wollen Sie denn?«
»Nach Drängfurt.«
»Dahin gibt es jetzt keine Gelegenheit.«
»Kann ich denn keinen Wagen bekommen?«
»Nein, kein Mensch im Dorf hat einen Kutschenwagen, aber am Nachmittage kommt ein Stehwagen durch, auf dem Sie einen Platz finden werden.«
So werde ich warten. Sagen Sie einmal, wie lange man fahren muss, um jenseits des Dorfes durch den Wald zu kommen.
Wie lang? Das ist kein Wald, sondern nur ein kleines Eckchen Holz. In 2 Minuten ist man da hindurch.
Es gibt aber ein Forsthaus da?
Nein.
Wie? Auch keinen Förster?
Fällt niemand ein.
Jetzt sah Ralliant ein, auf welch schmähliche Weise er sich blamiert hatte. Er biss die Zähne zusammen und wollte etwas sagen, um seine üble Laune an dem Wirte abzuleiten, als draußen ein Kutschenwagen im Trabe angerollt kam und vor der Türe hielt. Der Kutscher klatschte mit der Peitsche und fragte, als der Wirt herbeieilte: »Ist die Post längst vorüber?«
»Seit einer halben Stunde.«
»Danke, adieu.« Er wollte eben die Zügel annehmen, wurde aber daran verhindert. Der Kutschenschlag wurde nämlich geöffnet und der Insasse sprang heraus.
»Halten bleiben«, gebot er dem Kutscher.
Dann wollte er eiligen Schrittes in das Haus treten, dort aber kam ihm Ralliant bereits entgegen. »Kapitän, Sie hier?« rief der Letztere.
»Ja, ich«, antwortete Richemont. »Ich sah Sie am Fenster stehen und stieg natürlich sofort aus.«
»Welch ein Zusammentreffen! Aber sagen Sie, was Sie veranlasst, in diese Gegend zu kommen?«
»Was haben Sie hier im Koffer?« fragte statt der Antwort der Kapitän, indem er auf das Köfferchen deutete, welches der Graf noch in der Hand hatte.
»Geld.«
»Ach so, hinein damit in den Wagen. Übrigens, da ich Sie hier treffe, so haben wir Zeit. Kommen Sie, um nicht gehört zu werden. Die Pferde mögen einige Minuten ruhen.«
Er nahm den Arm des Grafen unter den seinigen und schritt mit ihm abseits.
»Haben Sie wirklich geglaubt, lieber Graf?« fragte er dann, »dass ich mich um diese wichtige Angelegenheit nicht weiter kümmern werde? Wie weit sind Sie?«
»Ich denke, dass die Sache heute oder morgen entschieden sein wird.«
»Wieso?«
Ralliant unterrichtete den Kapitän über den Stand der Dinge und meinte dann: »Aber Sie hier zu sehen, habe ich nicht erwartet.«
»Nicht wahr?« lachte der Kapitän. »Ich komme, um einen Fehler gut zu machen, welchen wir begangen hätten und der uns großen Schaden bereiten müsste.«
»Welchen?«
»Denken Sie sich einmal, was wir beabsichtigten, was geschehen soll. Nachdem Henry verschwunden ist, erfährt dieser Königsau, dass Graf Ralliant der eigentliche Käufer ist.«
»Was weiter? Was kann das mir schaden?«
»Ungeheuer viel. Graf Ralliant ist sein Todfeind. Dieser Deutsche wird die Tat, welche ihn ruiniert, mit dieser Todfeindschaft in Verbindung bringen. Er wird sich an die Polizei wenden, man wird nachforschen, und was wird man erfahren?«
»Nun?«
»Dass Graf Ralliant, der Käufer, mit diesem sogenannten Henry de Lommel im Einvernehmen gestanden hat.«
»Alle Teufel, ich muss aber doch mit Henry im Einvernehmen bleiben.«
»Nein, das eben dürfen Sie nicht. Das eben ist mir nachträglich eingefallen, und daher komme ich Ihnen nach.«
»Wie aber haben Sie mich gefunden?«
»Ich wusste die Adresse des Juden. Dort erfuhr ich, dass Sie in Rastenburg seien, und da angekommen, wo Sie sich eines anderen Namen bedient hatten, erfragte ich dennoch, dass Sie mit der Post abgereist seien. Ich nahm ein Privatfuhrwerk, eilte Ihnen nach und da bin ich.«
»Ist mir lieb. Also, Sie wollen den Henry auf sich nehmen?«
»Ja, Sie müssen Ihr Alibi nachweisen können. Man wird erforschen, dass Sie sich zur Zeit der Tat in dieser Gegend befunden haben. Man aber darf Ihnen nicht sagen können, dass Sie diesen Henry de Lommel gesprochen oder auch nur ihn gesehen haben.«
»Wie aber wollen wir ihn treffen, ohne von anderen bemerkt zu werden?«
»Dafür lassen Sie mich sorgen. Aber sagen Sie mir zunächst, was Sie so allein hier tun und wohin die Postkutsche ist, welcher Sie sich anvertraut hatten.«
»Ja, mein lieber Kapitän, das ist eine ganz verteufelte Angelegenheit. Ich steige heute in den Wagen, und wer sitzt drin? Raten Sie einmal.«
»Einer von den Königsaus?«
»Zwar kein Königsau, aber ebenso schlimm. ein Verwandter von Ihnen, nämlich dieser Graf von Goldberg.
Der Mann Ihrer Cousine?
Ja.
Ich denke, er befindet sich in Berlin. Was will er hier?
Weiß ich nicht.
Hat er Sie erkannt?
Ich denke, nein, antwortete Rallion zögernd. Sobald ich ihn bei Tagesanbruch erkannte, bin ich hier ausgestiegen.
Eine Vorsicht, welche ich loben muss. Aber sagten Sie mir nicht, dass Königsau, um sich entscheiden zu können, einen Brief aus Berlin erwarte?
So ist es.
Nun, dann ist Goldberg dieser Brief. Er kommt persönlich anstatt brieflich und wir sind nun sicher, dass die Entscheidung vor der Tür steht. Kommen Sie, steigen wir ein.
Bis wohin fahren wir?
Sie bis Regenfurt, wo Sie aussteigen, ohne dass ich mich sehen lasse. Ich fahre dann irgendwohin, wo ich den Kutscher loswerden kann, ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich mit Ihnen zu sprechen habe, werde ich Sie zu finden wissen. Schlau wird das allerdings anzufangen sein, denn auch mich darf man mit Ihnen jetzt nicht zu sehen bekommen.